Ja, ganz herzlichen Dank für den wunderbaren und kraftvollen Lobpreis. Und eigentlich wird es jetzt in meiner Predigt dann um etwas Ähnliches gehen. Werdet ihr gleich hinter mir sehen. Es geht heute um das Thema Verherrlichung. Und wir wollen uns mit der Frage beschäftigen, was wir darunter verstehen können, was die Bibel dazu sagt. Und ich hoffe natürlich auch, dass wir nicht nur uns fragen können, sondern dass wir auch die eine oder andere Antwort finden werden. Ihr habt sicher alle irgendeine Vorstellung davon, was unter Verherrlichung zu verstehen ist und was nicht. Und vielleicht kommt euch auch die eine oder andere Bibelstelle in den Sinn. Bemerkenswert oder interessant finde ich, was man als Resultat einer Wikipedia-Suche als Antwort bekommt. Gibt man nämlich das Wort direkt im Wikipedia, also nicht in Google, ein, dann kommt eigentlich nichts unter Verherrlichung, obwohl bei Wikipedia kommt eigentlich fast alles vor, sondern kommt dann Glorifizierung. Als Antwort, das dann wie folgt beschrieben ist. Ich lese das jetzt aus Wikipedia. Unter einer Glorifizierung, dann Klammer, lateinisch glorificare, gleich rühmen, preisen, verherrlichen, Klammer geschlossen, wird die in unangemessener Weise beschönigende Darstellung bestimmter Sachverhalte verstanden. Ziel der Glorifizierung ist es allgemein, negative Aspekte aus Vergangenheit und Gegenwart sowie die möglichen negativen Folgen zukünftigen Handels aus den Köpfen der Menschen zu verdrängen. Und weiter, Verherrlichung bedeutet Verharmlosung. Obwohl Glorifizierung oft ganz gezielt zur Manipulation eingesetzt wird, muss doch jeder Einzelne voll für sich betrachtet werden. Soweit Wikipedia, ist doch erstaunlich, oder? Es werden dann Beispiele aufgezeigt, wie die gute alte Zeit, oder? Das kennt ihr ja, kennen wir ja alle, den Hang, dass wir das Alte, was früher war, war immer besser und als es jetzt ist, oder die Hurra-Mentalität vor dem Ersten Weltkrieg. Also eine für mich sehr erstaunliche und unverständliche Beschreibung der Verherrlichung. Und auf die wäre ich also wirklich nie im Leben gekommen. Wenn ich mich mit dem Thema einer Predigt beschäftige, dann gehe ich als erstes ins Gebet. Zweitens nehme ich ein leeres Blatt Papier und einen Bleistift und schreibe mir dann die Stichworte auf, die mir zu dem Thema in den Sinn kommen. Und zwar durcheinander, ohne irgendwelche Ordnung. So ein Brainstorming, sagt man dann auf Neudeutsch, oder? Also für mich alleine halt einfach, oder? Und so etwas wie Wikipedia das sieht, so etwas ist mir also, habe ich also kein Stichwort, ist mir also kein Stichwort in den Sinn gekommen. Und das erste, was noch diese Stichwörter, die ich dann aufgeschrieben hatte, die noch dazu passen würde, ist einfach die Verherrlichung, wie sie im allgemeinen Sprachgebrauch benutzt wird. Da mögen vielleicht irgendwelche Rockstars oder Schauspieler, Fußballspieler, wer auch immer, vor allem von Jugendlichen verherrlicht, sprich angehimmelt oder verehrt werden. Und viele Menschen möchten vielleicht sich selbst sogar verherrlichen oder sich irgendwie unsterblich machen. Ich habe dazu einen Gedanken gelesen, der recht gut dazu passt, und zwar sind wir Menschen ja alle verschieden, das wissen wir, aber etwas haben wir gemeinsam, wir haben alle 8 Urgroßeltern. Nicht dieselben zwar, aber wir haben alle 8 Urgroßeltern. Und jetzt können wir mal einen Test machen, wie viele von den 8 Urgroßeltern könnt ihr jetzt aus dem Stand per Namen benennen? Wahrscheinlich nicht so viele, nehme ich an, also ich jedenfalls nicht. Und wenn man jetzt noch einen Schritt weiter geht und die Namen aller 16 Urgroßeltern nennen müsste, dürfte das schon ganz schön schwierig sein oder sogar ein Ding der Unmöglichkeit. Und so wird das auch mit meinem Namen sein. Und euch wird es nicht anders gehen. In spätestens 4 Generationen erinnert sich niemand mehr daran. Ich hätte bald ein unschönes Wort dafür gebraucht, wer sich nicht mehr daran erinnert. Aber niemand erinnert sich mehr daran. Und deshalb versuchen sich Menschen einen Namen zu machen. Wir kennen alle die Geschichte vom Turmbau zu Babel. Und in 1. Mose, Kapitel 11, Vers 4, jetzt muss ich noch einschalten, macht Sinn. Geht jetzt trotzdem nicht. Danke. Sprachen die Menschen zu sich: Wohlan, lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, dass wir uns einen Namen machen, damit wir ja nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Was war also der Zweck des wohl ersten Großprojektes der Menschheit? Dass wir uns einen Namen machen. Im letzten Buch der Bibel, in Offenbarung 18, im Vers 7, lesen wir über das Schicksal von Babylon, und das ist ja, das geht einfach nicht, oder? Jetzt doch, danke. Lesen wir über das Schicksal von Babylon: In dem Maß, wie sie sich selbst verherrlichte und üppig lebte, gebt ihr nun Qual und Leid. Denn sie spricht in ihrem Herzen: Ich throne als Königin und bin keine Witwe und werde kein Leid sehen. Also nicht gerade demütig. Viele Menschen wollen ihrem Namen ein Denkmal setzen, sich verewigen. Aber das dürfen sie doch eigentlich, sich verewigen, oder nicht? Ja, sicher, aber nicht auf eine durch und durch menschliche Art. Wen will ich denn verherrlichen mit meinem Leben? Auch darum geht es heute. Dass wir nämlich Jesus Christus mit unserem Leben ein Denkmal setzen. Im 2. Thessalonicher Brief heißt es deshalb in Kapitel 1, Vers 12, ihr seht: Damit der Name unseres Herrn Jesus Christus in euch verherrlicht werde und ihr in ihm, gemäß der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus. Er selbst, der ewige Gott, möchte sich in uns verherrlichen. Bei diesen Worten wird mir ganz mulmig, ehrlich gesagt. Ich bekomme fast Hühnerhaut und ich erschaudere ein wenig. Vor Ehrfurcht auch und Respekt: Kann das wirklich sein, dass Gott sich ausgerechnet bei mir verherrlichen möchte? Ja, nicht bei mir, sondern in mir. Das habe ich doch gar nicht verdient. Nein, Matthias, natürlich hast du das nicht verdient. Wie auch? Niemand von uns hat das verdient. Niemand steht das eigentlich zu. Es ist allein durch die Gnade Gottes, so steht es in der 2. Hälfte dieses eben zitierten Verses, gemäß der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus. Wir wissen das ja alles, dass wir auch nichts dazu beitragen können, sondern dass es allein die Gnade Gottes ist. Sola gratia, wie das, glaube ich, Luther ja so bezeichnet hat. Trotzdem möchte ich mich fast ein wenig verstecken vor diesen großen Worten. Gott könnte doch seinen Namen besseren, erfolgreichen und einflussreichen Leuten verherrlichen. Warum ausgerechnet in mir oder in dir? Doch das genau will Gott. In mir, in dir, in allen, die an Jesus Christus glauben. Und Paulus legt sogar noch einen drauf mit der Frage in 1. Korinther 6, 19: Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört? Und im Vers 20 dann folgt dann auch noch eine Begründung, warum wir uns nicht mehr selbst gehören. Denn ihr seid teuer erkauft worden. Darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Das Blut von Jesus Christus war der Kaufpreis. Wir sind Gott, seinen Sohn, wert. Wenn wir Gott so viel wert sind und er uns ganz zu sich gezogen hat, dann wollen und dürfen wir auch im Dank leben. Als solche eben teuer erkaufte dürfen wir Gott loben, preisen und verherrlichen. Das Leben des Christen darf zur Verherrlichung Gottes werden. Der Begriff Verherrlichung bezieht sich nämlich auf den Ausdruck Gott Ehre und Macht geben. Ich möchte hier quasi ein Zeugen dafür aufrufen, auf den wir in diesem Zusammenhang wohl eher nicht denken würden. Ein Herrscher eines Reiches aus dem Alten Testament, über dessen Schicksal ich schon einen Vers aus der Offenbarung zitiert habe. Ein Herrscher, der sich über alle Maßen erhöht hat, um dann von Gott über alle Maßen erniedrigt zu werden. Ein Herrscher, der vom damals höchsten weltlichen Thron herabsteigen musste, einem Tier ähnlich wurde und auch mit ihnen lebte oder leben musste. Doch nachdem sein Verstand zurückgekehrt war, tat er ehrliche und aufrichtige Buße und ist jetzt im Himmel. Und in Daniel 4, 33 bis 37 lesen wir die Geschichte dieses Mannes. Wahrscheinlich wisst ihr jetzt schon, von wem die Rede ist. Im selben Augenblick erfüllte sich das Wort an Nebukadnezar. Er wurde von den Menschen ausgestoßen, fraß Gras wie ein Ochse und sein Leib wurde vom Tau des Himmels benetzt, bis sein Haar so lang war, wurde wie Adlerfedern und seine Nägel wie Vogelkrallen. Aber nach Verlauf der Zeit hob ich, Nebukadnezar, meine Augen zum Himmel empor und mein Verstand kehrte zu mir zurück. Da lobte ich den Höchsten und pries und verherrlichte den, der ewig lebt, dessen Herrschaft eine ewige Herrschaft ist und dessen Reich von Geschlecht zu Geschlecht währt, gegen welchen alle, die auf Erden wohnen, wie nichts zu rechnen sind. Er verfährt mit dem Herr des Himmels und mit denen, die auf Erden wohnen, wie er will. Und es gibt niemand, der seiner Hand wehren oder zu ihm sagen dürfte, was machst du? Zur selben Zeit kam mir mein Verstand zurück und mit der Ehre meines Königtums kehrte auch meine Herrlichkeit und mein Glanz zurück. Meine Räte und meine Großen suchten mich auch auf und ich wurde wieder über mein Königreich gesetzt und erhielt noch größere Macht. Nun lobe und erhebe und verherrliche ich, Nebukadnezar, den König des Himmels, denn all sein Tun ist richtig und seine Wege sind gerecht. Wer aber hochmütig wandelt, den kann er demütigen. Das ist eine sehr eindrückliche Geschichte von Nebukadnezar und seiner Reue und seinem Wandel. Er lobte den Höchsten und das ist das Ziel, das Gott mit ihm erreichen wollte. Nebukadnezar verherrlichte jetzt nämlich nicht mehr länger sich selbst und das, was er alles geschaffen hatte, sondern er verherrlichte den ewig Lebenden. Er war durch Gott gedemütigt worden, aber Gott war zum Ziel mit ihm gekommen und für Nebukadnezar galt, was wir im Psalm 119 im Vers 67 lesen können, ehe ich gedemütigt wurde, irrte ich, aber nun befolge ich dein Wort. Er erkennt jetzt, dass er selbst nur eine Person der Zeitgeschichte ist, ein Dunst, der eine Zeit lang sichtbar ist. und dass der Höchste ein ewig lebender Gott ist. Er selbst hatte nur für eine relativ kurze Zeit ein Reich anvertraut bekommen, aber dieser Gott hat ein immerwährendes Reich. Eben Gott zu verherrlichen bedeutet, ihm die Ehre zu geben. Das Wort Herrlichkeit in Bezug auf Gott im Alten Testament trägt die Bedeutung von Größe, Pracht und Ruhm. Im Neuen Testament bedeutet das als Herrlichkeit übersetzte Wort Würde, Erhabenheit, Ehre, Lob und Anbetung. Und wenn wir beides vereinen, stellen wir fest, dass Gott zu verherrlichen bedeutet, seine Größe anzuerkennen, eine Größe, die wir uns eigentlich gar nicht ausmalen können. In den Worten von Nebukadnezar schimmert das ein wenig durch, wie groß Gott ist. Und wir geben ihm die Ehre durch Anbetung, Lob und Preis. Und das haben wir auch mit unserem Lobpreis gerade vorhin eigentlich zum Ausdruck gebracht. Wir sollen Gott verherrlichen. Gott verherrlicht aber auch uns, wie wir schon gesehen haben und noch sehen werden. Zweimal in der Bibel wird Gott, der Gott der Herrlichkeit, genannt. Im Psalm 29 steht, die Stimme des Herrn ist über den Wassern, der Gott der Herrlichkeit donnert, der Herr über großen Wasser. Und in Apostelgeschichte 7 sagt Stephanus, der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als er in Mesopotamien war. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wenn Gott allein die Herrlichkeit besitzt, wie können wir ihm dann die Herrlichkeit geben? Wie können wir Gott etwas geben, das er von vornherein ohnehin schon hat und sogar selbst ist? Wir lesen dazu in der ersten Chronik 16, den Versen 28 und 29, bringt dar dem Herrn ihr Völkerstämme, bringt dar dem Herrn Ehre und Lob, bringt dar dem Herrn die Ehre seines Namens, bringt Gaben dar und kommt vor sein Angesicht, betet den Herrn an in heiligem Schmuck. In diesen Versen sehen wir zwei Aktionen durch uns, die das Verherrlichen von Gott ausmachten. Wir bringen dar oder geben ihm die Ehre, weil er sie verdient. Sonst verdient niemand das Lob, die Ehre. Und zweitens sollen wir ihm Gaben als Teil der Anbetung, die ihn verherrlicht, bringen. Was ist das Geschenk, das wir ihm zu Ehren bringen? Das Geschenk, das wir Gott bringen, wenn wir seine Herrlichkeit und seine Schönheit, zu seiner Schönheit und Heiligkeit kommen, beinhaltet Zustimmung, eben Gehorsam auch, Unterordnung und das Lobpreisen seiner Person. Gott zu verherrlichen beginnt damit, zuzustimmen, was er sagt. Und Gottes Wort, die Bibel, ist sein Wort an uns, was wir für ein Leben mit ihm und in ihm benötigen. Zuhören und zustimmen allein wird ihn jedoch nicht verherrlichen, wenn wir uns nicht auch unterordnen und seine Gebote befolgen, die in seinem Wort enthalten sind. Wir haben ja schon gesehen, dass nicht nur wir Gott verherrlichen sollen, sondern eben, dass auch wir verherrlicht werden. Paulus beschreibt diesen kaskadenartigen Prozess oder diese Abfolge im Römerbrief im Kapitel 8 in den Versen 28 und 29. Das ist eine ganz bekannte Verse. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er, der Erstgeborene, sei unter vielen Brüdern. die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Das zeigt uns, wie die Rechtfertigung mit der Verherrlichung in Verbindung steht. Die Rechtfertigung gibt uns einen Platz in der Herrlichkeit Gottes. Rechtfertigung berechtigt uns zur himmlischen Herrlichkeit, für die wir von Natur aus überhaupt nicht eigentlich passend waren seit dem Sündenfall. Denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes, schreibt Paulus ebenfalls im Römerbrief, im Kapitel 3. Deshalb ist nicht erstaunlich, dass der Römerbrief den Gegensatz zu unserer jetzigen Stellung so stark betont. Früher, das heißt nach dem Sündenfall, waren wir eben von der Herrlichkeit Gottes ausgeschlossen. Sie war für uns Menschen unerreichbar geworden. Aber jetzt, da wir gerechtfertigt worden sind aus Glauben an den auferstandenen Jesus Christus, der am Kreuz von Golgatha für unsere Sünden bezahlt hat und uns eben teuer erkauft hat, haben wir Frieden mit Gott und rühmen uns in der Hoffnung der Herrlichkeit. Interessant ist, dass Paulus in Römer 8 die Vergangenheitsform benutzt. Paulus schreibt hier von etwas, was für uns ja noch in der Zukunft liegt. Er spricht hier aus der Sicht Gottes, für den unsere Verherrlichung im ewigen Leben eine beschlossene Sache ist. Ob Christen gerettet werden oder nicht, diese Frage ist schon entschieden. Wenn Paulus am Schluss dieser Heilskette in den Versen 29, 30, die er hinter mir sieht, von unserer Verherrlichung spricht, dann wird hier nochmals deutlich, wozu wir errettet worden sind. Gott hat uns errettet, damit wir verherrlicht werden. Und dass wir verherrlicht werden, bedeutet auch nichts anderes, als dass wir Gott verherrlichen werden. Wein Grudem definiert die Verherrlichung in seinem Buch zur systematischen Theologie wie folgt. Die Verherrlichung ist die letzte Stufe in der Zuneigung der Erlösung, also in dieser Heilskette, wie sie eben da in den beiden Versen beschrieben ist. Sie wird erfolgen, wenn Christus wiederkommt und die Leiber aller Gläubigen aus allen Zeiten, die gestorben sind, auferwecken und sie mit ihren Seelen wiedervereinigen und die Leiber aller am Leben gebliebenen Gläubigen umgestalten und dadurch allen Gläubigen zugleich dieselben vollkommenen Auferstehungsleiber geben wird, die seinem eigenen gleichen werden. Soweit die Definition von Wayne Grudem. Und da sehen wir auch, dass es etwas ist, was für uns jetzt noch in der Zukunft liegt. Paulus erkennt, dass wir Christen in der Erwartung der Wiederkunft von Jesus Christus und der Verwandlung unserer Leiber zur Gleichförmigkeit mit seinem Herrlichkeitsleib leben sollten. In Philipper 3, in den Versen 20 und 21 lesen wir, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch in den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, sodass er gleichförmig wird mit seinem Leib der Herrlichkeit, vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. Die Herrlichkeit des Namens Gottes wird auf der ganzen Erde zu sehen sein, wenn Jesus Christus als der letzte Adam seine tausendjährige Herrschaft antreten wird. Dann wird die Schöpfung von der Knechtschaft des Verderbnisses befreit werden zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes und wir selbst werden die Erlösung unseres Leibes empfangen werden, werden ebenfalls verherrlicht sein. Auch das steht im Römerbrief, Kapitel 8. Die Erlösten werden mit Christus in Herrlichkeit offenbar werden. Und so wie der erste Adam nicht alleine war, sondern zusammen mit Eva als Regent über die erste Schöpfung eingesetzt war, so wird der letzte Adam ebenfalls seine Braut haben, die verherrlichte Gemeinde nämlich, und wird mit ihr über die zukünftige Erde herrschen. Das sehen wir aus dem letzten Buch der Bibel, der Offenbarung, wo die Herrlichkeit der Gemeinde als die Braut des Lammes, die Herrlichkeit Gottes genannt wird. Dies ist die Offenbarung der Herrlichkeit Gottes nach außen in der Schöpfung. Es gibt also eine Herrlichkeit der Kinder Gottes, die von der Schöpfung gesehen werden kann. Es gibt aber auch noch eine Herrlichkeit, die vor der Welt verborgen bleibt oder bleiben wird. Sie ist auf die Kinder Gottes begrenzt. In dem äußeren Bereich der Herrlichkeit, wenn wir Christus sehen, so steht es im ersten Brief des Johannes in Kapitel 3, Vers 2. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden. Wenn er offenbar werden wird, werden ihn sehen, wie er ist. Das ist die Sphäre in der Herrlichkeit dieser Schöpfung, in der Gottes Herrlichkeit und diese Schöpfung offenbart wird. Der innere Bereich der Herrlichkeit ist das Vaterhaus, wo der Sohn einen einzigartigen Platz hat. Und wir werden in diese intime Sphäre der Herrlichkeit gebracht werden, da wir ja alle die vielen Söhne und Töchter sind, die Gott beabsichtige, zur Herrlichkeit zu bringen. Und der Sohn selbst hat uns im Vaterhaus mit seinen vielen Wohnungen eine Stätte bereitet. Wir werden dorthin gebracht, um den Sohn zu sehen und seine einzigartige Herrlichkeit zu bewundern. Halleluja, kann man da nur sagen. Aber noch ist es nicht so weit und wir wissen auch nicht, wann es soweit sein wird, auch wenn sich die Zeichen in der letzten Zeit zu mehren scheinen, zumindest in meiner Wahrnehmung, die noch selbstverständlich subjektiv ist. Seien wir wachsam, lassen wir uns nicht verführen. Jesus hat seinen Jüngern diesbezüglich Folgendes mit auf den Weg gegeben, und zwar im Zusammenhang mit diesen letzten Tagen. Habt Acht, dass euch niemand verführt, in Matthäus 24. Und abschließend möchte ich passend dazu mit drei Versen aus dem ersten Kapitel des zweiten Briefes an die Thessaloniker, und zwar die Verse 10 bis 12, und den Vers 12, den haben wir ja schon gesehen. An jenem Tag, wenn er kommen wird, um verherrlicht zu werden, in seinen Heiligen und bewundert in denen, die glauben, denn unser Zeugnis hat bei euch Glauben gefunden. Deshalb beten wir auch alle Zeit für euch, dass unser Gott euch der Berufung würdig mache und alles Wohlgefallen der Güte und das Werk des Glaubens in Kraft zur Erfüllung bringe, damit der Name unseres Herrn Jesus Christus in euch verherrlicht werde und ihr in ihm gemäß der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus. Amen. Ich möchte noch beten. Ja, himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für dein Wort. Wir danken dir von ganzem Herzen für das, was du uns verheißen hast und was noch sein wird, Herr, und bitten dich von ganzem Herzen, dass wir wirklich unser Leben so gestalten können und dürfen, dass es ja zu deiner Verherrlichung zu deinem Lob dienen kann, Herr, und wir danken dir dafür, was du für uns getan hast am Kreuz von Golgatha. Wir können das ja gar nicht mit unserem Verstand noch gar nicht richtig erfassen, was es heißt. Wir werden das erst sehen können, wenn wir bei dir sind, wenn du uns verherrlicht hast und wenn wir Gemeinschaft haben mit dir, erst dann dürfen wir oder können wir erkennen, was du für uns getan hast. Ich lobe und preise deinen Namen, Herr, und danke dir für alles, Herr. Amen.